wir haben Kunden, die, da führt jede Abteilung gefühlt eigene Listen, obwohl es eigentlich eine zentrale Anlaufstelle gäbe. Aber wenn der sagt, naja, du, das steht alles in meinem Büchel und ich habe meine Excel-Liste auch noch bei mir auf dem Laptop und da sind dann die Warenzahlen drin und übertragen tue ich sowieso nicht oder einmal im Monat. Und dann sind wir schon eher wieder beim Thema Führungskultur.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen.
In einer Welt, in der sich Technologien rasant entwickeln, Informationen in riesigen Mengen auf uns einströmen und Unternehmen global agieren, ist es entscheidend, Wissen nicht nur zu sammeln, sondern auch effektiv zu nutzen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir heute Einblicke in die aktuelle Forschung zum Thema Wissensmanagement bekommen. Und zwar aus gegebenem Anlass. Gemeinsam mit Sebastian Hofreiter und Thomas Steiner hat Dr. Florian Offergeld kürzlich ein Buch zum Thema veröffentlicht. Wissensmanagement in modernen Organisationen. Ein Buch, das die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung und praktische Beispiele liefert und uns versucht klarzumachen, Wissensmanagement ist wichtiger denn je. Florian, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und deine Erkenntnisse mit uns teilst.
Tina, ich danke dir, dass ich da sein darf.
Vielleicht steigen wir gleich mit dem Anlass des Buches ein. Warum habt ihr ein Buch zum Thema Wissensmanagement veröffentlicht? War es irgendwie, dass ihr noch eine Lücke gesehen habt? War es, dass ihr gerade da selber dran geforscht habt und das nahe lag jetzt dazu, was zu veröffentlichen? Wie war der Anlass?
Ja, also die ehrliche Antwort tatsächlich ist, dass Springer auf uns zugekommen ist oder im ganz Speziellen auf mich, weil ich eben in dem Bereich auch forsche, in der Wissenschaft tätig bin. Und sie mich gefragt haben, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein Buch für sie zu schreiben, also ein Buch zu schreiben zu dem Thema, weil da eben Bedarf ist. Also die Analyse wurde nicht zwangsläufig durch mich getätigt, sondern durch Springer Gabler, wo wir das Buch veröffentlicht haben, selbst. Und da habe ich gesagt, ja klar, eigentlich ist das eine sehr, sehr coole Sache, weil ich hatte ein Buch tatsächlich einfach auch so auf meiner Bucketlist, so was ich unbedingt mal noch machen wollte. Und habe mir gedacht, ein komplettes Buch selber schreiben möchte ich nicht. Einfach Aufwand und Arbeit. Also ich habe ja nebenbei auch noch andere Themen zu tun. Ich bin ja nicht nur Buchautor und habe mir dann aber überlegt, naja, wen kenne ich denn eigentlich so in meinem Netzwerk an Partnern und Kollegen, die eben in dem Bereich auch tätig sind. Und ja, nach kurzer Überlegung war eigentlich klar, das müssten wir gut hinbekommen. Ich kenne wirklich starke Forscher, ich kenne Leute aus der Praxis, die in Organisationen arbeiten, Organisationen leiten oder auch gerade aufbauen, die viel mit Wissensmanagement zu tun haben. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, das machen wir. Das ist eine coole Geschichte. Wir können dann wahren Mehrwert bieten, weil wir ja zum einen diese wissenschaftlichen Impulse bringen, als auch diese Praxiserfahrungen. Ja, und dann hat es, glaube ich, nur noch, lass mich lügen, 2 Jahre gedauert oder so.
Naja, Buch schreibt sich ja nicht von selbst, ne? Also, na. Ja. Und ich denke mir mal, die ganze Koordination mit allen Autoren, es sind ja doch zahlreiche Autoren, die ihr Wissen preisgeben und die ihr da zusammengesammelt habt. Also ja, kann ich mir vorstellen, dass das ja eben auch eine Weile dauert, ist klar. Aber jetzt ist es da und der Anlass ist ja auch, oder beziehungsweise die Notwendigkeit ist ja gegeben. Wissensmanagement ist wichtiger denn je. Vielleicht kannst du da kurz einfach mal so generell sagen, warum ist es denn wichtiger denn je?
Also wir wissen aus unterschiedlichen Studien und Forschungsarbeiten einfach, wie wichtig Wissen für uns Menschen, aber natürlich auch für gesamte Organisationen ist. Die Organisation, Teams und Abteilungen, als auch einzelne Personen. Wir werden durch gutes Wissensmanagement kreativer. Wir sind in der Lage, bessere Performances abzuliefern. Das heißt, Organisationen haben eine höhere Innovationskraft, sind wettbewerbsfähiger. Es können tatsächliche Kosten vermieden werden, wenn man Wissen richtig weitergibt. Also ein gutes Wissensmanagement hat einfach an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen Vorteile für Organisationen, für einzelne Personen. Sei es nur, wenn man zum Beispiel sagt, dass Mitarbeiter, die eben das Wissen, was sie für ihre Arbeit brauchen, bekommen, eine höhere Arbeitszufriedenheit haben, mehr Empowerment haben. Und dementsprechend hat es eigentlich für alle eine wesentliche Bedeutung, die irgendwo in einer Organisation tätig sind. Und wichtig ist, eine Organisation ist nicht immer nur ein Wirtschaftsunternehmen. Eine Organisation kann auch eine NGO sein. Eine Organisation kann auch der Fußballverein oder die Freiwillige Feuerwehr sein. Und Wissensmanagement, gutes Wissensmanagement, kann hier überall eben wirken und Vorteile bringen. Und ich glaube, damit ist auch der Benefit, den so ein Buch oder Leute, die sich mit Wissensmanagement beschäftigen und auskennen, schon beschrieben, weil man an allen Ecken eben Vorteile davon mitziehen kann. Sei es, weil ich irgendwo privat tätig bin in einem Verein oder weil ich sage, hey, ich brauche es für mein eigenes Unternehmen zum Beispiel, wo ich die Geschäftsleitung innehabe.
Da hast du jetzt ein bisschen schon mal die nächste Frage vorgegriffen. Also für wen ist denn das Buch empfehlenswert? Letztlich, wie du sagst, ganz unterschiedliche Personengruppen, Organisationen, wie auch immer, wo es sich halt im Endeffekt lohnt, Wissen zu managen, wo es Wissen gibt, das gemanagt werden muss. Oder hast du spezielle Gruppen, die ihr da besonders ansprecht mit dem Buch?
Also das Buch ist jetzt natürlich in dem Fall schon besonders eher auf Unternehmen ausgerichtet und hier natürlich mit vielen Praxiserfahrungen und Empfehlungen für auch Führungskräfte gedacht, weil die halt häufig andere Hebel haben als, sage ich jetzt mal, ein Azubi. Aber wie bereits erwähnt, das Buch ist zweigeteilt. Wir haben einen starken wissenschaftlichen Impuls am Anfang, wo wir durchaus auch Interessierten, die an Universitäten sitzen, die selber in dem Bereich forschen, den aktuellen Stand aus der Wissenschaft mitgeben, welche Phänomene gibt's, welche Barrieren im Wissensmanagement, was fördert ein gutes Wissensmanagement, und auch hier gleich Vorsicht, gutes Wissensmanagement bedeutet jetzt nicht immer nur möglichst viel Wissen zu teilen, also es gibt auch Information Overload als Beispiel, und also auch die kommen hier sicherlich auf ihre Kosten, weil wir eben einen aktuellen Stand der internationalen Forschung und Wissenschaft geben in dem Bereich, kombinieren das Ganze aber eben einfach sehr, sehr praxisnah. Und dadurch wird es eben neben den Wissenschaftlern auch für die Praktiker sehr, sehr relevant. Und das ist jetzt auch nicht so hochtrabend geschrieben im wissenschaftlichen Teil, dass jemand, der jetzt vielleicht nicht ab und zu mal irgendwelche Forschungsarbeiten liest, sagt, er wäre da abgehängt oder er würde es nicht verstehen, sondern es ist wirklich verständlich und gut lesbar gehalten für jedes Couleur.
Der Titel lautet ja Wissensmanagement für moderne Organisationen. Bevor wir jetzt tiefer in die einzelnen Inhalte einsteigen, würde mich noch interessieren, ist es denn nur für moderne Organisationen? Warum habt ihr den Titel modern mit reingepackt? Oder ist es nicht letztlich für Unternehmen jeder Couleur interessant? Ja?
Genau, also ich sag mal, eine moderne Organisation zeichnet sich, ich rede das ganz explizit nach unserem Verständnis, bin ja nicht nur ich, sondern ja auch der Sebastian und der Thomas, dadurch aus, dass sie flexibler sind, dass sie eine gewisse Agilität an den Tag legen und dass sie auch sich ständig versuchen weiterzuentwickeln. Eine Organisation, die da quasi nicht versucht, diese Weiterentwicklung zu haben, wird Probleme bekommen. Ja, und diese Organisationen müssen dann eben auch in der Lage sein, sich dynamisch auf Veränderungen einzustellen und eben auf diese zu reagieren. Das funktioniert sehr häufig dadurch, dass man versucht, ich sage jetzt ganz bewusst versucht, flachere Hierarchien zu haben, diese Selbstorganisation zu fördern und eben auch einen starken Fokus auf Wissenskultur legt, auf eine gute Wissenskultur. Das heißt, diese Organisationen, moderne Organisationen, schaffen Räume, um Wissen zu teilen, gemeinsam weiterzuentwickeln und eben auch kontinuierlich vielleicht diesen Austausch zu fördern. Wenn man sich jetzt aber auch Organisationen anschaut, denen das nicht so gelingt, unterstelle ich einfach mal, dass die meisten Organisationen schon auch erkannt haben, welche Bedeutung dieses Wissensmanagement hat und sie versuchen sich eben in diese Richtung zu entwickeln. Und dementsprechend helfen die Empfehlungen, die wir geben können, eben auch diesen Organisationen, die vielleicht noch, sage ich mal, eher etwas deutlich klassischere Strukturen haben, die da vielleicht eine etwas strengere, autokratischere Führungskultur pflegen und. Und dementsprechend, nein, das Buch hilft nicht nur Organisationen, modernen Organisationen, sondern es kann vielleicht auch Organisationen, die sich gerade auf dem Weg zu einer etwas moderneren Strukturierung, moderneren Umgang bewegen, helfen, hier schneller anzukommen, diesen Weg eben besser zu gehen.
Ja, nur, dass wir das klar ziehen, dass die Hörer auch wissen, okay, brauche ich mir vielleicht nicht kaufen, ich arbeite in einem Konzern mit noch relativ klassischen Hierarchien und so weiter, aber wie du sagst, eben auch da hilft das Buch sozusagen, sich auf den Weg zu machen. Ja. Was ist denn aus deiner Sicht gerade der Status quo in den Unternehmen? Wie würdest du sagen, ihr habt ja auch viel geforscht und sicher auch in den Unternehmen selber reingeguckt und du hast ja auch ein eigenes Unternehmen, ihr beratet ja aktiv Unternehmen in Managementfragen, auch unter anderem Wissensmanagement. Wie ist denn da der Status quo gerade? Wo stehen die Unternehmen, die ihr so reingeht? Haben die ganz wenig schon gemacht oder sind die so, wie sind die in ihrem Reifegrad, was Wissensmanagement betrifft? Wo stehen die da?
Ja. Also zunächst muss ich mal sagen, dass die Landschaft in den Organisationen, die Wissens, wie mit Wissensmanagement umgegangen wird, aus meiner Sicht sehr, sehr heterogen ist. Also wir haben hier wirklich Organisationen, die sehr, sehr gut sind im Wissensmanagement und Organisationen, die das eher so ein bisschen stiefmütterlich, möchte ich fast sagen, behandeln. Mhm. Und wichtig da auch zu erwähnen, das ist unabhängig davon, ob eine Organisation quasi ganz jung ist oder bereits lange etabliert. Also das reine Alter, Stichwort modernes digitales Startup, ist noch nicht der Garant dafür, dass ich deswegen jetzt gutes Wissensmanagement betreibe. Ich denke, die Organisationen, die besonders gut sind im Wissensmanagement, und da dürfen wir erfreulicherweise auch mit einigen zusammenarbeiten, denen gelingt es halt, dieses Wissensmanagement so in diesen täglichen Arbeitsablauf gut zu integrieren der Mitarbeiter. Das heißt, die setzen sehr häufig auf kollaborative, digitale Tools und denen gelingt es eben, diesen kontinuierlichen Wissensaustausch zu fördern, zu generieren und das auch als so eine Art der Kultur eben zu etablieren. Also Feedback geben, Feedback nehmen, das eben auch aktiv einfordern. Das hängt dann auch stark mit dem Thema psychologische Sicherheit zusammen, ja, weil man sich natürlich auch trauen muss, Wissen weiterzugeben. Immer unter der Annahme, dass man zum Beispiel auch mal etwas Falsches sagt. Also niemand ist allwissend, sage ich mal. Mhm. Und wenn man jetzt auf die andere Seite schaut, dann gibt es natürlich Organisationen, die im Wissensmanagement dann doch eher sehr reaktiv unterwegs sind und eher Wissen zum Beispiel siloartig gehortet wird. Also häufig kennt man ja das Problem des Silo-Denkens. Zumindest wird da häufig drüber geredet, gelöst kriegen es dann wieder nicht so viele, dass man sagt, naja, Wissen ist nur in gewissen Abteilungen vorhanden oder bei gewissen Personen. Und was man eigentlich nicht will, aus einer individuellen Perspektive ist es manchmal nachvollziehbar, ist dieses Expertentum, dass man diese ein, zwei Experten hat, aber wehe dem, die sind dann mal nicht da, die sind Urlaub oder Gott bewahre, es passiert irgendwas anderes oder aus irgendeinem Grund verlassen sie die Organisation, dann hat man als Organisation eben schon ein Problem. Ja. Und das ist eben diese andere Seite der Medaille, wenn man sich dann anschaut, okay, Organisationen gelingt es manchmal nicht so gut, eben Wissenstransfer herzustellen, keine Wissensstrategie vielleicht auch zu haben. Mhm. Und dann geht eben Wissen auch an der einen oder anderen Stelle mal verloren und muss wieder mühsam erarbeitet werden. Oder Wissen ist vielleicht auch vorhanden und wird aber 4 oder 5 Mal neu erarbeitet, weil die Leute gar nicht wissen, dass das Wissen vorhanden ist.
Ja. Genau, das heißt, es gibt verschiedene Bereiche, auf die man gucken muss. Ihr habt deswegen ja auch zu unterschiedlichen Schwerpunkten hier die Forschung in das Buch zusammengestellt. Vielleicht gehen wir jetzt mal ganz kurz in die Inhalte rein vom Buch. Was sind denn so die Schwerpunkte, die ihr gesetzt habt oder die ihr zusammengesammelt habt in dem Buch? Und vielleicht sagst du da ein paar Sätze zu jedem Thema, dass wir uns kurz vorstellen können, worum geht's da?
Ja, also wenn man so über das Buch drüber schaut, einen Querschnitt nimmt, ich werde jetzt nicht auf jedes Buchkapitel einzeln angehen, aber dann, glaube ich, lassen sich schon so ein paar Fokusthemen raussetzen. Ja. Also das eine ist zum einen das Wissen so als ein strategischer Erfolgsfaktor. Das heißt, zum einen sich anzuschauen, wie gut ist denn mein Wissensmanagement, welches Wissen ist vorhanden, wie gehe ich damit um? Das Ganze hat auch ein bisschen was mit der Diagnose von Wissen zu tun, dass ich also erstmal schaue, wo bin ich eigentlich, bevor ich losreite auf gut Deutsch, und wo will ich denn hin? Also Diagnose und dann dieses Verständnis dafür, dass Wissen einfach ein strategischer Erfolgsfaktor für Organisationen ist, für einzelne Abteilungen, vielleicht auch für einzelne Individuen. So sicherlich so der erste Punkt. Dann reden wir viel über diese kulturellen Aspekte von Wissensmanagement. Das heißt, also wie kann Wissensmanagement in die Unternehmenskultur integriert werden? Welche Vorteile hat es, wenn man eine gute Wissenskultur eben etabliert? Wir hatten es schon gesagt vorhin, oder Stichpunkt ist Feedback geben, Feedback nehmen. Und wie schaffe ich eben auch eine Kultur des Vertrauens und der Offenheit, um Wissen auszutauschen? Als eine Basis für eine erfolgreiche Organisation, die gutes Wissensmanagement betreibt. Dann wird auch sehr, sehr viel in unserem Buch über das Thema technologische Unterstützung gesprochen. Das heißt, welche Medien, welche Werkzeuge können mir als Organisation helfen, um gutes Wissensmanagement zu betreiben? Wie kann ich auch so eine Organisationsdiagnose machen, um zu schauen, wo ich stehe? Also es wird den Lesern auch tatsächlich Werkzeug mit an die Hand gegeben, was die Personen dann eben auch nutzen können, wenn sie denn wollen. Und dann gibt es natürlich so diese zwei Schwerpunkte, die sich durchs Buch durchziehen. Zum einen also dieser etwas theoretischere Teil, wo wir ganz viel über Hindernisse, Herausforderungen sprechen im Wissensmanagement. Warum wird denn Wissen nicht geteilt? Warum wird Wissen absichtlich zurückgehalten, manchmal auch sabotiert, was wirklich schwerwiegende Folgen haben kann? Oder warum klappt es eben manchmal doch? Was kann ich machen, um Wissen effizient weiterzugeben, um Wissen gut zu teilen und diese Kultur zu etablieren? Also dieser Theorieteil, Hindernisse und Herausforderungen, aber auch welche Konsequenzen hängen denn damit zusammen? Also hat jetzt zum Beispiel, wenn ich Wissen bewusst zurückhalte, das immer nur negative Folgen oder können sich da vielleicht auch positive Aspekte irgendwo rauskristallisieren? Es muss ja vielleicht auch einen Grund geben, warum das eigentlich in fast jeder Organisation auch passiert. Also ich kenne keine Organisation, wo nicht auch immer wieder, vielleicht auch durch einzelne Individuen getrieben, schlechtes Wissensmanagement, schlechter Umgang mit Wissen passiert. Und dann natürlich zu guter Letzt die Tipps für die Praxis, also eine praxisnahe Umsetzung. Wir versuchen eben in jedem Artikel, auch in den Artikeln, die mehr sich jetzt mit der Theorie und Forschung betreiben, Praxisempfehlungen für die direkte Umsetzung zu geben. Und natürlich dann auch in den Praxisteilen, wo wir mit Freunden, mit Kunden gesprochen haben und die sich da beteiligen, die ganz live, hautnah quasi erzählen, wie sie es in ihren Organisationen gemacht haben, wie es ihnen gelungen ist, gutes Wissensmanagement zu betreiben. Und das sind, glaube ich, so diese fünf Aspekte. Praxisnahe Umsetzung, Theorie, Hindernisse, Herausforderungen, Technologien, kulturelle Aspekte des Wissensmanagements und Wissen als strategischer Erfolgsfaktor, glaube ich, die sich so durchs Buch durchziehen.
Gab es denn bei euren Forschungsergebnissen Überraschungen, also wo ihr sagt, oh, oder damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, also oder war das so, dass man schon sozusagen annehmen konnte, dass es vielleicht eben auch, bleiben wir jetzt mal bei dem Knowledge Hiding, also dem Nicht-Teilen von Wissen, dass es da vielleicht auch zumindest fürs Individuum auch positive Aspekte ja geben kann. Gab es Überraschungen in irgendeiner Hinsicht von euren Forschungsergebnissen?
Also ich denke, Überraschung ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, weil zumindest ja wir drei Herausgeber auch stark in der Forschung drin sind und man sich ja auch auf Konferenzen und solchen Späßchen mit den Autoren austauscht und weiß, worüber forschen denn die Leute, was sind denn da so die Themen und Punkte. Aber es ist dann doch immer wieder schön, wenn man dann im Detail die Forschungsarbeiten liest und die Artikel, wie gewisse Phänomene auch interpretiert werden, oder was dann eben auch durchaus Erkenntnisse im Detail sind. Also genauso wie du es gesagt hast, auf einmal lassen sich in Studien auch positive Aspekte von eigentlich einem negativen Verhalten identifizieren. Wenn auch vielleicht nur für das Individuum, weil zum Beispiel ein kleiner Ausblick, dieses absichtliche Zurückhalten von Wissen ist, wie gesagt, an den absolut meisten Stellen eher kontraproduktiv und schädlich, kann aber für das Individuum, was dieses Verhalten zeigt, durchaus auch einen positiven Aspekt haben, und zwar so eine Art Stressreduktion, also einen Coping-Mechanismus, weil gute Wissensweitergabe tatsächlich Zeit kostet. Und wir wissen auch, dass besonders in projektgetriebenen Organisationen, zum Beispiel wie in Beratungen, wo also viel Projektarbeit passiert, häufig Zeitdruck vorherrscht. Und Zeitdruck ein Grund ist, warum eben viel dieses schlechte Wissensmanagement, absichtliches Zurückhalten von Wissen stattfindet. So, und hier ist dieses Verhalten, wenn ich zeige, kann für mich eine Art Coping-Strategie sein, also stressreduzierend, weil ich einfach Zeit spare, weil ich nicht Wissen weitergebe, vielleicht auf Rückfragen antworten muss. Also wir sehen, für das Individuum kann das durchaus auch einen positiven Aspekt haben, wenn man trotzdem natürlich auch sagen muss, dass es für die Organisation, die Mitarbeitenden und Kollegen nach wie vor natürlich die negativen Aspekte behält. Und so kommt man doch immer wieder mal eben auf einzelne Aspekte, wo du sagst, wow, okay, spannend, oder hätte ich jetzt auch einfach vielleicht anders interpretiert, weil man einfach spannende, unterschiedliche Sichtweisen hat, unterschiedliche Methodiken, wie auch die Studien untersucht werden. Also von wirklich starken empirischen Arbeiten, Tagebuchstudien über Längsschnittstudien, die da eben mit einfließen. Und das ist dann immer schön, im Detail zu sehen, wenn man die Sachen dann auch lesen darf. Und ich glaube, wenn jetzt jemand nicht so sehr in der Materie ist, Tina, du hast das Buch ja auch gelesen, dass dann durchaus sehr, sehr viele spannende Sachen, die man vorher, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hatte, dabei.
Ja, ja. Also das kann ich bestätigen. Also wie gesagt, wollen jetzt nicht in jedes Detail reingehen, aber da waren etliche Aspekte dabei, wo ich gedacht habe, wow, habe ich so noch nie drüber nachgedacht oder von der Perspektive noch nie betrachtet. Auch gerade, ihr habt ja auch ein Kapitel zu Kreativität und Wissensmanagement, das zum Beispiel hätte ich gar nicht gedacht. Zu viel Wissen, wenn man zu viel Wissen in ein Team dann reingibt, dass es das Ergebnis natürlich auch massiv beeinflussen kann und unter Umständen, je nachdem, was man halt erreichen möchte, zu viel Wissen da auch kontraproduktiv sein kann in der Kreativitätsphase, ja. Das finde ich absolut auch interessant, ja, genau. Wie ist es denn, kann man überhaupt Wissensmanagement gut betreiben in einer Zeit, wo sich die Veränderungszyklen fast überholen, ja? Also, wie schaffe ich denn da, dass alle trotzdem vom selben reden und dass nicht das, was man jetzt geteilt hat, schon wieder dann morgen veraltet ist, wenn man auch Wissen irgendwie niederschreibt oder sammelt irgendwo in der Confluence oder wo auch immer. Wie ist da eure Einschätzung? Warum lohnt es sich dennoch, Wissensmanagement eben zu betreiben? Oder wie ist es möglich?
Wir leben in einer Zeit, wo man eigentlich verschiedene Phänomene natürlich betrachten kann. Zum einen ist es ja unglaublich viel Wissen vorhanden. Das heißt, die Überlegung, die sich Organisationen natürlich stellen müssen, ist, wie speichere ich es ab und wie mache ich es findbar zugänglich, also erstmal findbar und dann auch zugänglich für die Mitarbeitenden. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass in atemberaubender Geschwindigkeit neues Wissen auch in der eigenen Organisation eben entwickelt wird und man eben auch hieraus wieder irgendwie, sage ich mal, Rückschlüsse ziehen muss. Das heißt also, wir haben Wissensmanagement als einen super starken, dynamischen Prozess, der in Echtzeit eigentlich in Organisationen oder vor unseren Augen passiert. Und jetzt ist es dann eben eine Sache, wie gestalte ich eben so einen ganzheitlichen Ansatz, damit ich in der Lage bin, damit umzugehen. Also zu sagen, was brauche ich natürlich ein Stückchen weit? Ist es für mich immer relevant, irgendwo tagesaktuell, sagen wir mal ganz übertrieben, die neuesten Forschungsergebnisse zu kennen? Und. In manchen Branchen ist es das mit dieser kontinuierlichen Entwicklung. Oder ist es vielleicht an manchen Stellen gar nicht so wichtig, da jeden Tag die neuesten Sachen zu haben? Und es reicht eigentlich, wenn ich in gewissen Abständen einer Monatsbasis oder so mir die neuesten Entwicklungen anschaue und schaue, wie ich damit umgehen kann. So, wenn ich hier also für mich erstmal so eine gewisse Relevanz entwickelt habe, ein Verständnis dafür, was ist für meine Organisation relevant, und wie gesagt, wichtig ist, dass wir jetzt hier nicht immer nur über große Organisationen denken müssen, wie, keine Ahnung, Größe Siemens oder Größe Deutsche Bahn, sondern vielleicht auch einfach von mittelständischen Familienunternehmen. Lass es eine größere Schreinerei oder sowas sein. Das sind natürlich komplett andere Ansprüche. Auch natürlich an die Leute, die da drin arbeiten. Und darauf aufbauend dann eben diese ganzheitliche Strategie zu entwickeln, zu sagen, welche Tools brauche ich die genau das, was ich brauche, eben fördern. Und es ist eben auch sehr, sehr spannend, wenn man sich das anschaut, weil manchmal muss Wissen auch zum Beispiel aktiv vergessen oder veraltet werden, gelöscht werden, weil es veraltet ist.
Ja,
weil ich sage, hey, wir müssen auch einen Wissensprozess mal wieder loswerden, weil das falsches Wissen ist. Und wir sehen das in Organisationen sehr, sehr häufig, dass man neue Prozesse hat, die gut funktionieren, neue Systeme und Mitarbeiter, weil sie es gewohnt sind und weil wir das schon immer so gemacht haben, dann wirklich Prozesse entwickeln. Ja, genau, Prozesse entwickeln, die so drumherum gehen, dann werden Sachen doppelt oder dreifach gemacht. Wir haben Kunden, da führt jede Abteilung gefühlt eigene Listen, obwohl es eigentlich eine zentrale Anlaufstelle gäbe. Aber wenn der sagt, naja, du, das steht alles in meinem Büchel und ich habe meine Excel-Liste auch noch bei mir auf dem Laptop und da sind dann die Warenzahlen drin und übertragen tue ich sowieso nicht oder einmal im Monat, das muss ja reichen und dann vergesse ich es vielleicht auch mal 2 Monate am Stück. Boah, und dann sind wir schon eher wieder beim Thema Führungskultur.
Ja, klar, weil da muss natürlich von oben dann ganz klar der Einfluss kommen, dass es so nicht geht, dass man tatsächlich zusammenarbeiten muss, das Wissen muss zusammenfließen, es muss transparent sein und so weiter. Ja.
Genau.
Transparenz ist ja eh so ein Thema, das wollen ja auch nicht alle und so weiter. Genau. Das heißt, du würdest sagen, trotz dieser Veränderbarkeit des Wissens muss man einfach ständig dranbleiben. Die Frage ist, wer kümmert sich denn um diese Dinge? Also ihr geht in die Unternehmen und helft ihnen, ein gutes Konzept zu erarbeiten, eine Strategie zu erarbeiten. In den Unternehmen selbst, da braucht es wahrscheinlich eine eigene Einheit oder eine Person, oder ja, die sich darum kümmert. Oder wer macht das denn für gewöhnlich dann?
Ja, also auch hier wieder extrem unterschiedlich, abhängig von der Organisation. Wir hatten Organisationen, wo es tatsächlich eine Person gab, sage ich mal, die das so als eine Art Projekt geleitet hat, die Wissensdatenbanken gemanagt hat. Funktionierte meiner Erfahrung, also wirklich ganz meiner Erfahrung, da gibt es sicherlich auch noch ein Beispiel, so semi-gut, weil wie gesagt, Wissensdatenbanken sind immer nur so gut, wie sie gepflegt werden und jetzt kann man natürlich Prozesse etablieren, dass die Informationen hoffentlich oder eigentlich auch bei dieser einen Person landen sollen. Sie kann es ja nicht wissen, was passiert überall in der Firma.
Ja.
Aber wie gesagt, solche Prozesse funktionieren auch nicht immer. Ja. Und das heißt, von der einzelnen Person, was wir kennengelernt haben, die das eigentlich als quasi die Fahne aufhat oder den Hut aufhat, über eben, und das ist eigentlich aber meine Sache, dass es einfach ein Teamansatz ist. Gutes Wissensmanagement funktioniert über die gesamte Organisation. Ja, die Organisation muss die Plattformen stellen, muss die Tools bereitstellen, um damit zu arbeiten. Aber es wird nie funktionieren, gerade bei größeren Organisationen, wenn man sagt, hey, es gibt eine Person oder von mir aus eine einzelne Abteilung, weil die steckt nicht in den einzelnen Bereichen drin und kann dieses Wissen, das funktioniert einfach gar nicht. Das heißt, es ist eine Teamaufgabe, die man gemeinsam lösen muss und auch lösen kann. Was schon cool ist, sage ich mal ein bisschen, und da bin ich jetzt auch gespannt, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt, dass es immer mehr auch Unterstützung technischer Natur über KI etc. gibt, die quasi in der Lage ist, die ganzen, ich sage jetzt mal die Cloud, die ganzen Server abzusuchen und zu schauen und dann Wissen auch selbstständig zusammenfasst und auch natürlich dann bereitstellt, wenn ich danach suche. Also da gibt's wirklich sehr, sehr coole, ja, ich sag mal, Ansätze und Programme, mit denen manche Kunden irgendwo arbeiten, teilweise auch selbst programmiert, teilweise mit so GPTs, die man ja auch dann selber erarbeiten kann.
Ja.
Und also ein Beispiel, wo wir jetzt gerade tatsächlich dran waren, ist, dass sich Kunden in der Früh so einen Automatismus quasi gemacht haben, einzelne Mitarbeiter, dass sie so eine Art Wissensnugget durch eine KI erstellen lassen. Und auf die zugeschnitten können die morgens sagen, wie bei so einem Kaffee, will ich schnell einen Espresso oder nehme ich den Cappuccino, der ein bisschen mehr ist, und dadurch unterscheidet sich dann quasi die Länge des Reports. Und dann sagen die, hey, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, mach mir quasi den Espresso, und dann kriegt man so einen 3 Minuten Wissensnugget. Hey, was ist denn jetzt zum Beispiel übers Wochenende, letzte Woche passiert? Was ich tatsächlich jetzt noch nicht genau sagen kann, aber jeder, der ein bisschen mit KI arbeitet und sich damit jetzt spielt mit den neuesten Modellen, sage ich mal, weiß so, das funktioniert mal erstaunlich gut und mal kommt wahrscheinlich ein bisschen Schwachsinn raus. Also man ist immer noch nicht entlassen, sein Hirn dann einfach auszuschalten und alles zu glauben oder irgendwie zusammenhangslos zu schlucken, sondern man muss schon auch noch, glaube ich, ein bisschen mitdenken. Aber da bin ich einfach sehr gespannt, was da auch in den nächsten Monaten und Jahren einfach passiert und welche Erfahrungen man auch damit sammelt. Aber ich finde es erstmal cool, so die Idee.
Also wir profitieren bei uns in der Firma schon mal enorm einfach von auch Meeting-Zusammenfassungen, so Wrap-Ups, die du halt über die KI erstellst, dass eben, wenn du mal ein Meeting verpasst hast und da sind wichtige Informationen geteilt worden, dass du, ja, du hast noch die volle Aufzeichnung, aber du kannst ja auch eben sagen, bitte ChatGPT, fass mir das zusammen oder welcher Bot auch immer. Also mega. Also was wir da an Zeit sparen, ist wirklich sensationell, nutzen wir auch ganz viel schon. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Also da gibt es super viele Ansätze und werden ja viele Diskussionen geführt. Also ich bin auch eher auf der Seite, dass ich denke, dass wir sehr viele Vorteile durch diese Möglichkeiten generieren und also es gibt ja diese, keine Ahnung, wie viele Arbeitsplätze kostet sowas, also, sehe ich überhaupt nicht kommen, sondern ich glaube, wir werden einfach effizienter und besser und das ist auch eine Chance.
Da wollte ich noch drauf eingehen. Ihr habt so ein wahnsinnig schönes Zitat in eurem Buch. Also ich habe es auf Deutsch übersetzt, es ist in Englisch dort. Aber also Wissensmanagement und KI zu kombinieren ist wie, wenn ein weiser alter Bibliothekar und ein hyperaktiver Roboter zusammenarbeiten. Der Bibliothekar organisiert die Informationen, während der Roboter in Lichtgeschwindigkeit durch die Bücherregale fräst, um Inhalte zu sammeln. Also fand ich ein sehr nettes Bild, dass eben der Wissensmanager oder der Mensch eben der weise alte Bibliothekar ist, der eben die Stränge und weiß, wie alles zusammengehört und zusammengefasst ist und die KI hilft einem, die Inhalte eben entsprechend zusammenzutragen. Ja? Wie siehst du das? Also entspricht das eben euren Forschungsergebnissen?
Ja, also absolut. Klar, die Geschwindigkeit, mit der irgendwelche Programme in der Lage sind, Wissen zusammenzutragen, also der hyperaktive Bibliothekar quasi oder Roboter auf Koffein. Das ist einfach als Mensch nicht abbildbar.
Ja.
In der Geschwindigkeit so. Genau, erstmal Full Stop. Und dann kommt natürlich dieser Punkt, dass man im Hintergrund aber einfach einen Menschen hat, der hoffentlich eben auch mit Erfahrung und mit sag ich mal, dem nötigen Background-Wissen in der Lage ist, tatsächlich diesen Roboter, den Bibliothekar auf Koks quasi zu koordinieren und zu steuern und eben auch ein Verständnis dafür hat. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man in der Lage ist, dann zu schauen, was macht dieser Roboter, in welcher Geschwindigkeit macht er es, auch noch in der Lage ist, das zu überprüfen und dann natürlich irgendwo zusammenzustellen. Und das ist Wissen, das können nur wir Menschen ein Stückchen weit haben bis heute. Also das zu kombinieren und eben aus diesem reinen Daten- und Informationssammeln durch Anwendungserfahrung etc. dann tatsächlich Wissen zu generieren. Also nur Daten, Informationen ist ja noch kein Wissen. Ja. Das Ganze in den Kontext zu setzen, anwendbar zu machen, das führt ja dann zu Wissen. Und tatsächlich, weil es ja auch heißt, so dieser weise Bibliothekar in diesem Zitat, Weisheit als ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld ist tatsächlich eine Domäne, die bisher den Menschen auch noch rein vorbehalten ist, weil bei Weisheit geht es dann nicht mehr nur um das Wissen, sondern es geht dann auch darum, durch Erfahrungen, die man über Jahrzehnte gesammelt hat, dieses Wissen auch noch stärker in den Kontext und in die Anwendung dann eben zu bringen. Und wer weiß, wo das hinführt mit der KI, aber Stand jetzt kann das nur der Mensch. Und so gesehen ist das Zitat echt voll sehr zutreffend.
Du hast ja auch einen Schwerpunkt bei deiner Forschung, war ja das Knowledge Sharing als wichtigen Baustein. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal, weil jetzt haben wir sehr allgemein gesprochen, nochmal kurz darauf ein, wie würdest du denn jetzt einem Unternehmen Knowledge Sharing näher bringen? Also wie muss es passieren? Also du hast gesagt, auf Teamebene muss es stattfinden, ja. Aber wie würde es in der Praxis, vielleicht nehmen wir mal ein ganz vielleicht ein vereinfachtes Beispiel, wie würde so ein Knowledge Sharing im Team aussehen? Wie könnte sowas umgesetzt sein?
Genau, also quasi wie gelingt es, dass man als Organisation, als Organisationseinheit das richtige Wissensmanagement mit dem richtigen, also das richtige Wissen zu teilen etc.
Genau.
Also im Endeffekt, man schaut sich immer erstmal an, wer sitzt in diesem Team, wie viel Wissen ist notwendig und relevant und was passiert auch schon ein Stückchen weit. Mhm. Das heißt also mal ein Verständnis dafür zu haben, wo stehe ich. Was da niemals schaden kann, ist, wenn man sich auch einfach mal anschaut, inwieweit wird bereits gutes Wissensverhalten betrieben und inwieweit wird vielleicht auch negatives Wissensverhalten betrieben. Wir sind in der Lage, durch verschiedene diagnostische Möglichkeiten und Verfahren, also zu messen, auch wie viel Knowledge Sharing wird in der Organisation betrieben, wie viel Knowledge Hiding etc. Wenn ich das weiß, das schadet erstmal gar nicht. Darauf aufbauend muss ich dann einfach auch mit dem Team zusammen erarbeiten, vielleicht was waren Probleme, die man in der Vergangenheit hatte, also wo muss man jetzt konkret ansetzen, wo funktioniert es auch gut. Also wir waren eigentlich selten in Organisationen, wo alles nicht funktioniert hat, sondern viele Sachen funktionieren auch immer wieder ganz gut. Und dann suche ich eben unterschiedliche Tools, Mittel heraus, die genau für diese Organisation zutreffen. Ich sag mal, im einfachsten Fall kann es vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach nur ein schwarzes Brett sein. Keine Ahnung, wenn morgens die Handwerker die einzelnen Teams auf Baustellen fahren zum Beispiel, dann muss ich da jetzt nicht anfangen, super sophisticated Datenbanken zu erstellen etc., sondern muss halt irgendwie einen Weg finden, eine Methode finden, dass die einfach an ihr Wissen kommen. Wie gesagt, andere Organisationen braucht es eben vielleicht genau diese Software, die dann alles drumherum aufbaut, KI generiert, was auch immer. Und wenn ich das dann eben aufgebaut habe und aufgestellt habe, dann geht es darum, eben kontinuierlich daran zu arbeiten und Bewusstsein dafür zu schaffen. Das heißt, die Leute, die Informationen auch immer wieder geben müssen, müssen darüber informiert werden, wie relevant das ist, müssen vielleicht auch durch gewisse Prozesse und Dynamiken dahin so ein bisschen geschubst werden, dass sie das dann eben automatisch machen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man hier eben auch stark differenziert. Gutes Wissensmanagement bedeutet nicht, jetzt hau einfach alles raus, was du hast, oder dass ich zum Beispiel auch einen Fehler, den wir häufig sehen, Wissensmanagement einfach nur Wissen teilen incentiviere, weil dann fangen Leute an, einfach jeden Quatsch zu teilen. Dann geben sie einfach alles weiter, egal ob das für jemanden relevant ist oder nicht relevant. Mhm. Und dann kommt man eben auch an den Punkt, dass man irgendwann so diesen Information Overflow, Overload hat und sagt, ja super, irgendwie jetzt habe ich alles irgendwie zusammengeworfen bekommen von x Stellen. Was ist denn jetzt davon relevant? Was brauche ich davon? Da sind wir schon fast wieder bei dem Bild von der KI, die für den Bibliothekar alles zusammenwirft. Mhm. Dann brauchst du wieder die Fähigkeit, das überhaupt zu sortieren, auseinander zu klamüsern und zu sagen, was ist relevant und nicht und was gebe ich vielleicht davon auch wieder weiter. Also es ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Darauf will ich hinaus. Von Team zu Team, von Organisation zu Organisation. Und das muss man sich dann eben anschauen und mit dem Wissen, welche Tools gibt's, welche Schwierigkeiten herrschen vor und wo sind, ist man schon gut, dann eben auch ganzheitliche Lösungen und Ansätze zu etablieren.
Ich könnte es mir schwierig vorstellen, eben die Grenze zu ziehen. Also wie kann ich im Vorfeld festzurren, was ist zu viel? Also, keine Ahnung, wenn es jetzt um irgendwelche Prozesswissen oder irgendwelche Produktionswissen geht, wo setze ich da den Rahmen fest? Ja, was ist zu wenig und was ist zu viel?
Also, es gibt natürlich so ein paar Anhaltspunkte, an denen man sich schon orientieren kann. Also, wenn irgendwann die gesamte Organisation nur noch damit beschäftigt ist, vermeintliches Wissen irgendwie abzuspeichern, von A nach B zu schubsen oder nur noch in Meetings sitzt. Meetings sind ja auch eine Form der Wissens- oder da kann eine Form der Wissensweitergabe passieren oder auch nicht. und nicht mehr operativ tätig wird, also vielleicht gar nicht mehr der Kernaufgabe hinterhergeht, dann kannst du man sich schon wahrscheinlich sagen, okay, das war dann zu viel des Guten. Man erkennt dann schon an verschiedenen Stellen, wenn man das eben auch misst, wenn man diesen gesamten Prozess der Wissensweitergabe, des Wissenstransfers irgendwie auch messbar macht, was möglich ist, kann man schon sagen, naja, jetzt ist vielleicht ein bisschen übertrieben oder jetzt ist eben auch gerade richtig. Und ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie sich immer quasi irgendwie perfekt halten kann, sondern dass das wahrscheinlich auch wellenförmig, mal ist zu viel, mal ist zu wenig, auch immer in Abhängigkeit davon, in welcher Situation ist man oder wie stressig ist es eben auch gerade im operativen Alltag, sage ich mal. Das heißt, man muss da, glaube ich, einfach als ich sag jetzt mal, Führungskraft, als Teamleiter, als Abteilungsleiter, welche Rolle man sich auch empfindet, tatsächlich einfach ein Gefühl für entwickeln und nah dran sein.
Weil sich das rantasten lässt sich eigentlich, oder?
Genau, und ich glaube auch nicht, dass es da diesen einen Weg gibt, der immer richtig ist für alle. Das macht es natürlich umso komplexer und schwieriger, ja. Weil ich weiß, wir Menschen, wir suchen schnelle Lösungen, Quick Fixes für komplizierte Themen, aber so funktioniert Wissen nicht, Wissensweitergabe nicht, sondern man muss sich rantasten und man darf auch mal Fehler machen. Also wie gesagt, man soll sich da spielen, mal ein neues Tool einfügen und schauen, ob das gut funktioniert. Und ja, wenn es nicht gut ist, dann darf man auch mal sagen, okay, das lassen wir jetzt wieder. Hat mehr Arbeit bereitet als Spaß oder Freude oder Mehrwert. Und dann muss man auch sagen, ist wieder gut. Und so lernt man ja dann auch wieder als Organisation. Also dieses sich ausprobieren, ja. Dieses spielerische Lernen ist ja eigentlich auch schon Wissensgewinnung.
Ja, wo wir wieder bei der modernen Organisation sind, ne? Und genau, das, wo das eben auch passieren darf. Fehlerkultur und so. Ja. Was mache ich denn, wenn ich jetzt jemanden identifiziere, der bewusst Wissen zurückhält? Also wie gehe ich mit so einer Person um? Ja? Wenn ich jetzt im Team entdecke, der Herr Meier weiß das eigentlich und mag aber nicht irgendwie, oder? Ja? Also wir haben schon über den mögliche Gründe ja gesprochen, aber was tue ich jetzt dann da?
Ja. Also das ist natürlich immer dann so die Frage, wenn jetzt Herr Meier Wissen zurückhält, dann würde ich jetzt erstmal tatsächlich, wenn ich es mitbekomme oder da sich vielleicht die Beschwerden häufen, würde ich Herrn Meier erstmal darauf ansprechen und sagen, wo das denn herkommt. Es scheint sich an verschiedenen Ecken und Enden, wird dieses Gefühl oder entsteht diese Wahrnehmung, dass Wissen absichtlich gehalten wird. Jetzt kann man natürlich immer unterscheiden, habe ich vielleicht ein systemisches oder ein organisationales Problem? Hey, Herr Meier hält Wissen zurück, weil er nicht die Zeit hat, in seinem regulären Arbeitsablauf Wissen zu teilen. Keine Ahnung, Herr Meier steigt zweimal am Tag in den Flieger, weil er von A nach B muss, weil er nachgefragt wird. Er hat da die Deadline, schickt abends um 2 die Unterlagen raus, weil das von anders gar nicht schafft und sowieso irgendwie nur im Hotel ist. Dann muss man halt schauen, dass man hier vielleicht ein Stückchen weit Entlastung schafft. Okay, also das ist dann dieses Systemische, was man vielleicht dann verändern muss. Kann ja durchaus sein. Wenn Herr Meier versucht, durch dieses absichtliche Zurückhalten von Wissen Mitarbeitende, sage ich jetzt mal, klein zu halten, Wissen nicht weitergibt, damit er selber eben dieses Expertentum behält. Hey, wenn ich das jetzt immer an jeden weitergebe, dann bin ich ja ersetzbar. Sehr, sehr gut sehbar oder gerade in Organisationen, wo man vielleicht nach so einem Up-or-Out-Prinzip zum Beispiel agiert. Also entweder du kletterst die Leiter nach oben oder dann ist halt irgendwann Schluss für dich bei uns. Dann muss man natürlich irgendwo mit dieser Person Gespräche suchen und sagen, so funktioniert es nicht, sondern es geht ja darum, andere Leute zu befähigen und eben dieses Wissen weiterzugeben, eben auch vielleicht mit der Androhung von Konsequenzen, wenn man hier sich nicht einfach irgendwo erbessert, mehr Mühe gibt. Manchmal ist es vielleicht auch tatsächlich nur eine Bewusstseinssache. Also hey, das machst du ja nicht mal vielleicht mit einer bösen Absicht, aber du hältst Wissen da an verschiedenen Stellen zurück, vielleicht weil du denkst, das ist nicht relevant für die Leute. Ja. Ist es aber dann doch. Und dann kann da einfach so dieses Bewusstsein schaffen, Awareness generieren, schon eine Abhilfe sein. Ich glaube, man kommt immer nicht drum herum, um diese zwei Themen. Zum einen, Reden hilft. Reden hilft wirklich in den allermeisten Sachen. Die Art und Weise, wie man über Sachen redet, ist nochmal eine andere Sache. Aber erstmal Themen auch platzieren und ansprechen. Und dann an der anderen Stelle immer schauen, wenn es jetzt eher systematisch getrieben ist, also durch die Organisation selber, durch das System, was in der Organisation quasi, was eine Organisation auch prägt und gestaltet, dass man dann da vielleicht auch Änderungen irgendwo vornimmt und sagt, hey, okay, wir müssen hier Erleichterung schaffen, wir müssen einfachere Prozesse, bessere Prozesse. Da gibt's, musste ich jetzt vorhin schon mal dran denken, eigentlich ganz schöne Studien, ich weiß gerade nicht mehr, ist schon ein bisschen älter her, einfach nur wie sich Informationsfluss verändert, wenn man zum Beispiel Kaffeeküchen entfernt. Also da gab es Organisationen, die hatten so diese Kaffeeküchen und dann haben die festgestellt, dass die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und auch zwischen Leuten deutlich schlechter wurde, als die quasi das Büro umgestaltet hatten. Es gab weniger Kaffeeküchen, es gab diese große zentrale Kantine, aber halt nicht mehr so diese einzelnen Kaffeeinseln oder so. Und der Informationsfluss ist dann zum Beispiel deutlich schlechter geworden. Also das ist so ein Beispiel für sowas Systemisches, wo ich sage so, ja, es passiert auch ganz viel auf dieser zwischenmenschlichen Ebene. Ja. Ich muss nicht immer bewusst mich hinstellen und sagen, so, ich teile jetzt Wissen mit der Tina oder mit dem Flo oder mit wem auch immer, sondern hey, beim Kaffee, beim Austausch einfach mal schnell beim Mittagessen oder sowas, passiert auch ganz, ganz viel. Und wenn wir eine Sache, und das ist eigentlich immer erstaunlich, sehen, egal wie gut oder schlecht Wissensmanagement in irgendwelchen Organisationen funktioniert, was wirklich eigentlich überall immer hervorragend funktioniert, ist einfach das Thema Flurfunk. Und das passiert ja jetzt auch nicht irgendwo bewusst über E-Mails oder irgendwelche Slack-Channels, sondern beim Kopierer, beim Kaffee.
Ja.
Da funktioniert es erstaunlicherweise immer super.
Da hatte ich, weiß ich, wie da eure Erfahrung ist, jetzt schon das Gefühl, eben Corona hat ja zu sehr viel Homeoffice geführt. Nach wie vor bleiben ja viele auch viel im Homeoffice. Das sind natürlich dann Strukturen, die da bei über 50% im HO dann wegfallen. Ja, diese ganzen Kaffeeküchen-Chats am Kopierer und so weiter. Wie kritisch siehst du das dann als Kanal?
Also klar, ich glaube, da ist natürlich viel, viel unnützes Wissen ist auch stecken geblieben. Man weiß von Organisationen, dass manche eben besser, manche schlechter damit umgehen konnten. Manchen ist es gelungen, dadurch neue Systeme, Prozesse zu etablieren, die sehr, sehr gut funktionieren. Manchen ist es eben nicht gelungen. Und was wir aber aus der Wissenschaft, aus der Forschung wissen, und das finde ich eigentlich recht spannend, ist, dass tatsächlich die Leute, die trotz, also die auch während Corona in die Büros gegangen sind, tatsächlich eher Vorteile dadurch hatten. Weil in den Büros waren häufiger die Führungskräfte, die eher in der Hierarchie oben angesiedelten Personen. Das heißt, die Leute, die ins Büro sind, konnten weiter netzwerken, haben ihre Netzwerke vielleicht noch gestärkt. Hey, weil auf einmal ist der Chef in der Kantine und es sind nicht noch 500 Leute da, sondern eigentlich sitzt man mit 20 Leuten am Tisch. Und da kommt man mal eben direkt in das Gespräch. Man schafft Sichtbarkeit. Es ist auch wieder Wissensfluss passiert eben stärker, weil man eben doch Sachen mitbekommen hat. Und das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, dass jetzt tatsächlich die Leute, die eben ins Büro gegangen sind, auch weiterhin jetzt eher davon profitieren. Jetzt kommen wir wieder dann in andere Probleme. Das waren wieder eher Männer, die natürlich dann irgendwie in die Büros gegangen sind, weil die Frauen trotzdem zu Hause geblieben sind, sich um Home und Childcare gekümmert haben. Das heißt, am Ende profitiert dann auch eher wieder Männer davon und. Aber ja.
Gut, das wäre jetzt ein anderer Podcast.
Genau.
Aber hier jetzt wollen wir mal ganz neutral nur über Wissensmanagement reden. Kann ich total nachvollziehen. Und wäre das dann für euch als Wissensmanagement-Berater ein Plädoyer für Back to Office? Oder gibt es auch andere Wege? Also das muss nicht die Konsequenz sein, weil wir jetzt das gerade so propagieren hier.
Ja. Nee, gar nicht. Also das soll gar nicht der Aufruf sein, dass die Leute ins Büro gehen sollen, sondern es geht darum, dass ich in den relevanten Bereichen, die Arbeit angeht, da reden wir jetzt über Empowerment, eben das gleiche Wissen und das notwendige Wissen allen zur Verfügung stelle. Über verschiedene Tools. Das funktioniert online genauso gut, also ohne online geht es sowieso nicht mehr. Man legt ja Wissen eigentlich immer irgendwo ab, aber das funktioniert online genauso wie für die Leute, die im Büro sind und sich da das Wissen natürlich auch irgendwie auf ihrem PC ein Stückchen weit holen. Dass man gewisse Vorteile hat, wenn man mit Leuten persönlich redet, weil man ihnen einfach über den Weg läuft, das kann man nicht verhindern.
Ja.
Aber man kann auch durchaus solche Prozesse wie einen Kaffee-Chat oder sowas auch in die digitale Welt eintragen. Wir haben bei uns im Büro selber, wir haben ein physisches Büro und wir haben ein Online-Büro, das sieht ein bisschen aus wie so ein Computerspiel, wo man auch sagt, hey, wir haben regelmäßig gemeinsame Mittagsessen. Dann sitzen die Leute, die im Büro sind, zusammen von der Webcam und die Leute, die irgendwie im Homeoffice sind, sitzen an ihren Schreibtischen, an ihren Desks und dann sagen wir jetzt erstmal zusammen Mittag und quatschen halt ein bisschen. Also man kann sowas auch gezielt einbauen und planen. Macht man ja im Büro auch, dass man sagt, hey, du, geh mal heute Abend Mittag, Mittagessen. Geh mal heute Mittagessen.
Manchmal wird es auch abends, bis man Mittag isst, also insofern passt schon.
genau. Ja, verstehe. Das kann man also auch hier explizit eben einbauen. Das ist dann aber eben auch wieder eine, ich würde es jetzt fast wieder in eine Kulturfrage sogar reinschieben.
Ja, ja. Gut. Vielleicht jetzt noch so zum Schluss. Bleibt ihr da jetzt an den Forschungen dran? Wird es eine Neuauflage vom Buch geben? Gibt es Pläne für weitere Veröffentlichungen? Wie ist denn da euer Plan?
Genau, also erstmal, wir bleiben, also jetzt, ich sage jetzt mal zumindest alle die jetzt auch in diesem eher wissenschaftlichen Impulsteil drin sind, inklusive uns drei Herausgebern. Also wir bleiben natürlich der Forschung da auch treu und wir werden auch weiterhin wissenschaftliche Veröffentlichungen tätigen. Es sind auch gerade schon wieder Paper under Review und. Tatsächlich sind wir jetzt einfach mal gespannt, das Resümee, die Resonanz, die wir bisher bekommen haben fürs Buch, ist sehr, sehr positiv, ist sehr, sehr gut. Wir haben jetzt noch keine Zahlen vom Verlag, also ich rechne mir jetzt nicht aus, dass ich damit reich werde, aber wenn man sich so die Downloadzahlen oder einfach anschaut bei Amazon, bei Springer selber, ich glaube, da sind wir in einem sehr, sehr guten Bereich dafür, dass jetzt kein Roman ist oder sowas. Und im Endeffekt kommt es auch immer ein bisschen darauf an, was natürlich der Verlag sagt. Hey, das kam gut an. An neuen Wissen mangelt es nicht, was wir da reinbringen könnten. Und auch die Praxiserfahrungen, die passieren. Glaube ich, da gibt es mehr als genug Leute, die da auch was zu sagen hätten und die wir da einbauen und integrieren würden. Wenn du mich vor einem Dreivierteljahr gefragt hättest, ob ich nochmal ein Buch schreibe, hätte ich dir auf jeden Fall gesagt, auf keinen Fall.
Das ist meistens, wenn man mittendrin steckt, ne?
Genau. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich so mit einem halben, Dreivierteljahr Verschnaufspause mir das schon nochmal vorstellen könnte.
Genau. Jetzt ist es ja auch erstmal da und jetzt darf es ja auch erstmal auf dem Markt so sein und war nur eben die kurze Abschlussfrage, ob es ein Band 2 oder eine Fortsetzung geben wird oder einfach ein weiter Beobachtungsmarkt.
Ich gehe mal davon aus, dass es da auf jeden Fall weitergeht. Es wird weiterhin Wissen generiert, auch durch uns in der Forschung und wenn das Interesse durch die Leser und auch Zuhörer und was weiß ich was besteht und wir da das zurückgespielt bekommen vom Markt, dann bin ich da sehr zuversichtlich.
Sehr schön. Gut, ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es sehr interessant, gerade auch mal das zu hören, wie man da rangeht, wie man das angehen kann, das Thema. Und ja, hoffe, dass wir uns vielleicht mal zu einem neuen Buch spätestens wiederhören, wenn es dann soweit ist. Und ja, sage Dankeschön und einen schönen Tag dir.
Tina, ich danke dir.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.